Alkohol, ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen Suchtkranker im Umgang mit den Süchtigen und Vermeidung von Rückfällen. Du bist nicht alleine, lass dir helfen. Auf ein Wort. Was Loslassen bedeuten kann. In meinen Büchern und Podcasts betone ich immer wieder, ein Loslassen oder Fallenlassen kommt für Kinder, Partner oder Familienangehörige kaum in Frage. Wo Liebe ist, ist eine Trennung nur schwer möglich. Stattdessen plädiere ich für Distanz. Nicht im räumlichen Sinne, sondern im täglichen Umgang miteinander. Doch es gibt auch Ausnahmen und genau darüber sprechen wir heute. Wenn ein geliebter Mensch in die Sucht abrutscht, gerät die Welt der ganzen Familie ins Wanken. Wie gelingt es einer Mutter, ihr Kind bedingungslos zu lieben und gleichzeitig loszulassen, um nicht selbst daran zu zerbrechen? Darüber spreche ich heute mit einer Frau, die diesen Weg über viele Jahre selbst erlebt hat. Sie ist Autorin, Podcasterin, leitet eine Selbsthilfegruppe für Angehörige und hat ein Buch über die Drogensucht ihres Sohnes geschrieben, Meine Hand entrissen. Herzlich willkommen, Bianca Ertl.
Hallo lieber Burkhard, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Gespräch und ja, heute stehe ich an einem ganz anderen Punkt wie damals.
Hallo Bianca, um besser ins Gespräch zu kommen, bitte beschreib doch mal deine heutige Situation.
Aktuell sieht das so aus, mein Sohn ist 32 Jahre, ist von harten Drogen weg, also ist noch in der Substitution und bekommt Subutex. Allerdings hat er sich schon extrem runterdosiert. Er wohnt nicht mehr bei mir zu Hause, aber wir haben noch Kontakt. Allerdings versuche ich da auch ein bisschen Distanz zu halten. Also früher konnte ich da gar nicht mit umgehen. Also es war wirklich eine ganz schwierige Zeit, damit umzugehen. Aber irgendwann habe ich gelernt, ich muss loslassen und habe einfach absolut umgedacht. Und jetzt ist es so, dass ich sehr gut damit umgehen kann. Ich verstehe die Sucht. Ich verstehe viele Dinge, die er getan hat. Und somit ist es für uns jetzt eigentlich ein schönes Miteinander. Und ich habe auf jeden Fall viel, viel Kraft bekommen durch meine Erfahrung, die jahrelang halt eben war. Und meine Kraft gebe ich jetzt heutzutage weiter an anderen Angehörigen, Eltern von suchtkranken Kindern. Und also ich merke schon eine sehr, sehr große Resonanz. Und ja, ich freue mich einfach, anderen jetzt helfen zu können.
Du sagst, helfen zu können. Ich vermeide den Begriff immer, denn ich kann nur unterstützen. Helfen müssen sich die Betroffenen selbst. Aber lass uns zunächst bei deinem Sohn bleiben. Du sagtest, dass er derzeit substituiert wird. Befindet er sich in einer Einrichtung oder macht er das ambulant?
Mein Sohn geht wöchentlich einmal zur Substitutionspraxis und bekommt ein Ersatz-Opioid und ja, dosiert sich somit selber auch noch runter, da er ganzheitlich ist und durch bestimmte Kräuter wie Passionsblumen etc. Versucht er da von den Opiaten noch weiter runterzukommen und hat damit auch Erfolg, ist mittlerweile wirklich auf dem niedrigsten Stand. Das heißt, er hat eine ambulante Therapie gemacht, keine stationäre. So, er geht halt eben in diesem Take-Home, nennt man das. Da bekommt man dann seine Dosis mit und die teilt er sich dann für die Woche ein. Und das funktioniert meistens auch nur bei den Suchterkrankten, die auch kontinuierlich sauber sind. Das heißt, die haben alle keinen Beikonsum.
Sag mal, wie sieht so ein typischer Tag deines Sohnes aus?
Mein Sohn wohnt alleine in einem Apartment und kriegt so seinen Alltag ganz gut hin. Er macht den Haushalt, geht einkaufen, halt eben die ganz typischen Dinge, die man so macht, die kriegt er auch Gott sei Dank hin. Also was er wohl noch macht, er interessiert sich extrem für Anime und Manga und ist da im Social-Media-Bereich auch echt super gut unterwegs, sogar in China. Ich wusste noch nicht mal, dass TikTok in China gibt. Aber auch da ist er sehr gut unterwegs, wird da auch gefeiert und ich finde es auf jeden Fall ganz, ganz toll, weil er da auch sein Selbstbewusstsein so ein bisschen mit stärkt. Arbeiten ist nicht wirklich drin, da durch diesen jahrzehntelangen Konsum Spätfolgen auch sind. Er hat eine Sozialphobie entwickelt und ja, halt eben auch körperliche Dinge, die einer Arbeitsaufnahme nicht wirklich machbar sind. Aber er arbeitet auf jeden Fall darauf hin, durch seine gesunde Ernährung und ja, Fahrradfahren, also Dinge, seinen körperlichen Zustand auch irgendwann verbessern zu können. Und ich hoffe und wünsche ihm auf jeden Fall, dass er noch mal an die Arbeit kommt, weil er ist ja auch noch jung. Also da ist ja noch Ende offen.
Du sagtest vorhin, es gibt keinen Beikonsum. Woran merkst du das konkret? Und überhaupt, welche Veränderungen hast du bei deinem Sohn wahrgenommen?
Da er nur einmal die Woche zur Substitutionspraxis fährt, weiß ich aus ganz sicherer Quelle, dass er keinen Beikonsum hat, weil dann würde die Substitutionspraxis, die ja ständig den Urin auch überprüft, kein Take-Home anbieten. Und ich weiß sehr wohl, dass er nur einmal die Woche dahin fährt. Außerdem ist es so, dass wenn wir uns unterhalten, mein Sohn ist sehr offen mir gegenüber, Gott sei Dank, das war immer schon so. Ich wusste immer ganz genau, was er konsumiert hat. Hat er Downer genommen? Es war meistens halt eben so. Dann habe ich das natürlich auch an der Stimme gemerkt und auch an den Gesprächen, die wir hatten. Die kamen nicht flüssig rüber. Also man merkt, wenn man Erfahrung hat, schon sehr wohl, welche Substanzen da im Spiel sind. Und vor allen Dingen, wie klar der andere redet und wie er auch auf Fragen reagiert. Also es kommen schöne Unterhaltungen mittlerweile zustande, die früher, als er Polytox war und sämtliche Substanzen konsumiert hat, überhaupt nicht möglich war. Also er ist dabei meistens eingeschlafen oder ja, es war einfach überhaupt gar keine Unterhaltung möglich. Und das haben wir jetzt. Und da merke ich, er ist sehr, sehr klar im Verstand. Und ja, das ist so der Grund, wo ich merke und auch weiß, er würde mir das auch sagen. Also wir haben uns da auch schon mal drüber unterhalten und er hat zu mir gesagt, Mama, wenn da irgendwie was anderes noch im Spiel wäre oder so, ich würde das immer erzählen. Und das hat er auch bis jetzt immer. Von daher bin ich mir da eigentlich ganz sicher.
Ja, das klingt doch alles gut. Bevor wir zu dir als Mutter kommen, noch die Frage, welche Ziele hat dein Sohn für die nächsten 6 bis 12 Monate? Was denkst du?
Immer wenn ich mich mit meinem Sohn unterhalte, kommt der Wunsch für ihn immer wieder hoch, noch gesünder zu leben. Also er ist da schon sehr speziell. Also er würde niemals Aspartam oder Fluorid zu sich nehmen, nur als Beispiel. Also er achtet da schon sehr drauf, was irgendwo auch paradox für mich immer war, weil auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Aber so wie ich das mitkriege, ist sein Wunsch einfach, den Körper zu entgiften von den ganzen Schadstoffen, die er über die Jahre zu sich genommen hat. Irgendwie hat er so das Gefühl, sich befreien zu müssen. Und das finde ich auch ein sehr, sehr guter Ansatz, so auf seinen Körper jetzt mal zu hören und ihm auch Gutes gönnen. Also der ist da in seiner Ernährung schon sehr gut unterwegs. Und ich hoffe für ihn, dass sein Wunsch, ja, gesund zu werden, körperlich und vor allen Dingen auch psychisch, dass er das so hinbekommt, wie er sich das vorstellt.
Ich weiß, das klingt jetzt nicht besonders nett, was ich sage, aber man spürt dein Mutterherz, wie fest es schlägt, wie groß die Hoffnung ist, dass alles gut wird. Das hoffe ich natürlich auch von Herzen. Wie geht es dir jetzt als Mutter? Ich meine nicht als Helferin deines Sohnes. Was hat dich dazu gebracht, über deine Geschichte oder eure Geschichte zu sprechen oder zu schreiben?
Ich denke einfach, wenn man 3 Jahre nicht mehr intravenös konsumiert und sich auf das Mindeste runterdosiert, wie es nur geht, dann ist das erstmal so für mich ja eine absolute Hutabnummer. Ich denke immer im Hier und Jetzt. Das heißt, was kommt, das kann ich nicht wissen. Ich glaube, das können wir alle nicht wissen. Aber was mich gebracht hat, über die Geschichte zu sprechen, war eigentlich Folgendes. Ich war in einem extremsten Loch der Co-Abhängigkeit und das über Jahre, weil ich es einfach nicht besser wusste. Und ich war Leiterin einer Selbsthilfegruppe, aber ich habe dadurch keine Kraft schöpfen können, weil meistens war ich immer diejenige mit dem schlimmsten Schicksal. Und ich brauchte unbedingt eine Traumatherapie, weil ich Panikattacken und Angstzustände, Depressionen bekommen habe, weil ich gemerkt habe, dass ich nichts machen konnte. Ich konnte an der Sucht meines Kindes nichts machen. Und meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Kind, schreib deine Sorgen auf, schreib auf. Und ich wollte nie Autorin werden oder irgendetwas, sondern ich habe einfach mein Leid aufgeschrieben, alles meine Geschichte komplett aufgeschrieben. Und so ist dann mein Buch entstanden. Und es war eigentlich überhaupt nie eine Absicht, das jetzt rauszubringen. Aber als es dann fertig war, habe ich gedacht, ich mache das, weil ich glaube, der ein oder andere kann da irgendwas Positives mit rausziehen. Ja, und das war so eigentlich das, was mich dazu bewegt hat. Und heute bin ich natürlich dankbar, weil es halt mehrere Bestseller-Ranks hat. Und ich merke, es wird von anderen angenommen und ich kann sie halt eben unterstützen auf dem Weg aus der Co-Abhängigkeit heraus.
Ich bin mir sicher, dass deine Erfahrungen anderen Menschen eine große Unterstützung sein können und deshalb freue ich mich ja auch über unser Gespräch. Wie geht es dir heute? Was machst du, damit du stabil bleibst und den Gedanken an die Co-Abhängigkeit, wie ich sage, also immer Mitbetroffenheit, denn du bist ja nicht abhängig, verdrängst?
Ich habe in den vielen Jahren, ich würde mal sagen, wirklich sehr, sehr viel gelernt. Und das Wichtigste, was ich gelernt habe, war loszulassen. Nicht fallen zu lassen, sondern loszulassen. Und der Prozess des Loslassens, der geht nicht von heute auf morgen. Also ich habe wirklich daran gearbeitet, Stück für Stück mein Kind loszulassen in der Suchterkrankung, also in der aktiven Phase. Und bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, es geht einfach nur so. Und es bringt nichts, mich 24/7 auf die Suchterkrankung zu konzentrieren, sondern ich habe auch ein Recht, selber zu leben. Ich habe eine Krebserkrankung bekommen und da hat sich mein Denken auch komplett umgestellt. Also ich habe gemerkt, ich habe noch Aufgaben zu erfüllen. Ich habe noch weitere Kinder, die mir auch diese Stabilität und die Kraft geben, weiterzumachen. Und als ich gemerkt habe, ich kann mein Kind nicht kontrollieren oder retten, ab da hat sich ein Schalter bei mir umgelegt. Also ich verdränge auch überhaupt gar nicht mehr. Ich weiß, dass das meine Vergangenheit war. Ich bin hier im Jetzt, hier und jetzt und handle auch für hier und jetzt. Und was noch kommt oder war, das, was war, konnte ich nicht beeinflussen und was kommt, kann ich auch nicht beeinflussen. Also versuche ich heute, den Weg zu finden, wie kann ich am besten mit der Suchterkrankung meines Kindes umgehen. Und ich habe den Weg gefunden für mich und meinen Weg gebe ich auch so an die anderen Eltern weiter, die das teilweise wirklich super umsetzen und die genauso empfinden, wie ich das jetzt tue. Also ich kann nur sagen, mir geht es sehr gut, psychisch und jetzt auch körperlich, weil ich mein Denken komplett umgeändert habe. In dem Moment, wo ich meine Gedanken, mein Denken ändere, ändert sich auch in jedem Fall die Dynamik der Suchterkrankung. Also wie ich ausstrahle, kommt auch auf meinen Sohn wieder zurück. Und dieses Miteinander funktioniert dadurch ja auch viel besser.
Was denkst du über Selbsthilfegruppen oder stationäre Suchteinrichtungen, also Kliniken und so weiter?
Ich finde Selbsthilfegruppen sehr gut, aber nicht für alle Menschen. Es kommt immer darauf an, was bin ich für ein Typ Mensch? Kann ich da offen mit umgehen? Macht mir das nichts aus, in der Gruppe zu sprechen? Das sind alles so Dinge, das ist immer, finde ich, individuell. Dem einen bringt es was, dem anderen nicht. Gut ist, dass man sich da Tipps holen kann oder ja, wie geht der ein oder andere halt mit Situationen um? Es kommt aber auch immer darauf an, wie ist die Selbsthilfegruppe? Und macht es für mich Sinn oder macht es nicht? Das muss man einfach ausprobieren. Stationäre Suchteinrichtungen finde ich gut. Allerdings finde ich unser System nicht so ganz gut. Denn oftmals ist es so, dass Suchterkrankte in einer Entgiftung gehen und nicht direkt den Anschluss in einer Therapie bekommen. Das heißt, die haben nach der Entgiftung immer noch genug Zeit, im schlimmsten Fall wieder rückfällig zu werden, weil eine Entgiftung ist ja immer nur eine körperliche Entgiftung und nicht die psychische. Das heißt, dass sehr oft die Rückfallquote sehr hoch ist und eigentlich so eine Entgiftung so eine Drehtür ist. Also es kommt immer wieder dreht sich der Kreis. Also da würde ich mir wirklich sehr, sehr wünschen, dass unser Gesundheitssystem da noch mal einhakt, indem man, wenn jemand wirklich entgiften will und gesund werden will, dass man eine Entgiftung macht und mit direkt anschließender Therapie. Also das ist so mein Wunsch und ich glaube auch sehr, sehr viele Eltern haben denselben Wunsch.
Das sehe ich etwas anders, denn es gibt eine Handlungsempfehlung der Bundesregierung, und die wird nach meinen Erfahrungen auch in fast allen Kliniken umgesetzt. Und die gibt vor, dass es einen nahtlosen Übergang zur Langzeit geben soll, muss, ne? Nicht immer, aber weitestgehend. Wie sollten sich Eltern aus deiner Sicht verhalten, deren Kinder konsumieren? Was kannst oder was willst du denen mit auf den Weg geben?
Ich finde sehr wichtig, dem suchtkranken Kind Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten. Es ist wichtig, wenn man merkt, so der Suchtkranke will gesund werden, dann stehe ich an dessen Seite und helfe bei Behördengänge, bei Anträge ausfüllen oder den Weg zur Suchtberatungsstelle. Das sind alles Dinge, die fördern die Heilung, wenn derjenige das will. Es ist immer nur das Wichtigste, wenn der Suchtkranke gesund werden möchte. Ich kann das nicht mir wünschen. Ich kann es nicht entscheiden. In erster Linie ist es das Wichtigste, dass der Suchtkranke gesund werden will. Erst dann kann ich helfen zur Selbsthilfe. Ganz wichtig an oberster Stelle ist auch Grenzen setzen, Regeln einzuhalten. Das sind alles Dinge, die ich Eltern versuche klarzumachen, wie die mit der Suchterkrankung umzugehen haben. Weil wenn ich zum Beispiel erlaube, zu Hause zu konsumieren oder dem Suchtkranken Geld gebe, dann unterstütze ich die Sucht. Das ist in jedem Fall kontraproduktiv. Also da bin ich auf jeden Fall ganz hinter. Nur Hilfe zur Selbsthilfe und auch nur dann, wenn ich sehe, dass der Suchtkranke gesund werden will.
Vieles von dem, was du gesagt hast, kann ich nur unterstreichen. Und ich würde mich freuen, wenn sich euer Leben normalisiert und du auch mit deiner Suchtgruppe erfolgreich bist. Wie findet man euch?
Ich freue mich wirklich sehr, dass wir so ähnlich ticken. Und ich denke mal, so das eine oder andere, klar, das unterscheidet sich voneinander. Aber ich finde, das ist auch gerade das Schöne daran, weil jeder hat so seine eigenen Erfahrungen auch gemacht, ne? Also mein Leben hat sich mittlerweile wirklich normalisiert. Ich erlebe schöne Dinge. Wir fahren in Urlauben, wir fahren auf Konzerten. Wir haben wirklich mittlerweile ein schönes Leben gefunden, meine Kinder und ich. Und auch das Miteinander mit meinem Sohn ist gut geworden. Also mich findet man auf jeden Fall über Social Media TikTok unter meiner Punkt Hand Punkt Entrissen. Und da kann man mich anschreiben. Ich gebe auch eine Elternbegleitung mittlerweile, persönliche Gespräche, Einzelgespräche oder auch in kleinen Gruppen. Das kann man aber alles erfragen.
Ich danke dir für das spannende Gespräch.
Ich bedanke mich auf jeden Fall für alle Zuhörer, die hier an unserem spannenden Gespräch teilgenommen haben und freue mich auf jeden Fall, dass ich die Erfahrung mal machen durfte.
Auch wenn wir nicht immer der gleichen Meinung sind, meine Gesprächspartner bewirken etwas und nur das ist wichtig. Viele Wege führen aus der Sucht und die sind vielfältig. Und das Gespräch mit Bianca zeigt einen weiteren auf. Das war's für heute. Mehr Infos über mich und alle bisherigen Podcasts findet ihr auf meiner Webseite www.burkhard-thum.de. Und natürlich sind alle Podcasts kostenlos.
Diesen und weitere Podcasts gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von NRVision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.